Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll wird uns heute noch einmal beschäftigen. Als auch die Frage, warum es für den Artenschutz so wichtig ist, die Hecken und Bäume ab diesem Monat nicht mehr zu schneiden. Außerdem berichten wir von der Jagd auf Elefanten und Leoparden in Südafrika. Doch zuerst geht es nach Süddeutschland. Bis zu 1000 neue Windräder hatte die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg vor 5 Jahren angekündigt. Doch vom selbstgesteckten Ziel ist man im Ländle weit entfernt. Die Zuwachsraten waren in den vergangenen Jahren 1- bis 2-stellig. Zuletzt schien die Flaute in der Windenergie beendet, aber neue Bundesregelungen könnten den Aufwind wieder abschwächen. In 2 Tagen wird in Baden-Württemberg gewählt. Welche Rolle das Thema im Wahlkampf überhaupt gespielt hat, darüber möchte ich mit meiner Kollegin Katharina Thoms sprechen. Katharina, war die Windenergie ein Thema im Baden-Württemberg-Wahlkampf?
Also ehrlich gesagt, nein. Oder zumindest mal sehr, sehr untergeordnet. Das Thema ist immer mal wieder gefallen, aber wirklich eher in so Nebenschauplätzen. Das konzentriert sich alles sehr, sehr viel auf die Wirtschaft, Autozulieferindustrie, aber auch neue Bereiche wie KI oder Rüstung, Medizintechnik. Interessanterweise weniger geht es um die Energiewirtschaft und das spiegelt sich auch in den Wahlprogrammen wieder. Das ist alles so in den Mittelplätzen findet das Platz.
Wie steht es denn um den Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg und was hat die grün-schwarze Regierung bisher geändert?
Also, Sie hatten es ja schon gesagt, Grün-Schwarz hatte sich vorgenommen, die Voraussetzung für den Bau von bis zu 1000 neuen Windkraftanlagen zu schaffen. So stand es im Koalitionsvertrag, aber das klang eben so wie, wir bauen 1000 Windräder. Und ja, davon ist man wirklich sehr weit entfernt. Letztes Jahr kamen effektiv 24 neue Windräder dazu, also weit verfehlt. Allerdings hat man geschraubt an den Genehmigungen. Da ist wirklich viel passiert. Ich habe mit Projektbetreibern auch gesprochen, die gesagt haben, das merkt man auch. Das war früher eine totale Odyssee und jetzt kann man das bis in einem halben Jahr schaffen. Da habe man, so hat es mir ein Betreiber gesagt, den Behörden so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen und man fragt sich, warum hat man das eigentlich nicht schon früher gemacht? Und man hat auch Tempo gemacht beim Ausweisen von Vorrangflächen. Dort ist jetzt vieles einfacher, auch zum Beispiel, was Naturschutzregeln angeht, da hat eine EU-Verordnung auch geholfen dabei. Insgesamt sind jetzt so 1300 Anlagen ungefähr in Planung. Frage ist Umsetzung, wie schafft man das? Und da will interessanterweise die grüne Umweltministerin Thekla Walker sich noch im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Ausschreibemenge für Windenergie erhöht wird. Eine interessante Allianz mit dem CSU-geführten Bayern an der Stelle.
Je nachdem, wer gewinnt, was planen denn die Grünen und was plant die CDU in Sachen Windkraft?
Also die Grünen planen nicht mehr immer so viel wie das letzte Mal, würde ich sagen. Diesen Fehler wollen sie vielleicht auch nicht wiederholen. Man will weiter ausbauen, man will vor allem BürgerInnen vor Ort mehr beteiligen, auch Bürgerenergieprojekte einfacher machen. Es geht in erster Linie viel um Bewahren und nicht zurückschrauben. Dagegen will man sich einsetzen, zum Beispiel den Südbonus beizubehalten. Das heißt ja ganz offiziell im Behördendeutsch Referenzertragsmodell und gleicht eben aus, dass an Standorten im Süden, dass es da einfach weniger Windausbeute gibt. Der Wind weht nicht so stramm wie im Norden und das kann man dann finanziell einrechnen, gibt es einen Bonus. Die CDU sagt explizit, sie wollen das ändern, anpassen und zwar wettbewerbsorientiert, damit die Windkraft auch nicht mehr super privilegiert sei. Ja, und das passt auch zu dem, was man im Bund plant. Da will man auch dieses Modell überprüfen. Ich habe gesprochen mit der Vorsitzenden des Klimasachverständigenrats in Baden-Württemberg, mit der Ingenieurin Maike Schmidt.
Weil wir den Südbonus in der Regel brauchen, um einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb sicherstellen zu können. Wir haben nicht so windhöfige Standorte wie anderswo in Deutschland, das ist sicher richtig. Aber wir haben ja auch Industrie hier, die Strom möchte, wo es zielführend ist, den möglichst verbrauchsnah zu erzeugen. Und eben auch, weil die Windenergie in Baden-Württemberg Erzeugungslücken in anderen Bundesländern ausgleichen kann.
Und deswegen wäre es eben aus Ihrer Sicht wirklich ein echtes Problem, wenn man dieses Modell in Frage stellen würde.
Zuletzt sind ja auch Pläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt geworden, die Windenergie in Zukunft am Ausbau der Stromnetze zu beteiligen. Auch den Vorrang für Erneuerbare an Netzanschlüssen, dieser Vorrang, der soll wegfallen. Welche Auswirkungen hätte das?
Ja, da sind die Befürchtungen in der erneuerbaren Branche schon, dass das auch den Ausbau einfach weiter drosseln könnte. Im Moment ist es ja so, wenn zu viel Strom eingespeist ist, das Netz sozusagen am Anschlag ist, dann wird abgeregelt und die Betreiber bekommen dafür Geld, die Entschädigung. Und in Gegenden, wo das sehr oft vorkommt, soll das wegfallen in Zukunft. Die Anlagenbetreiber bekommen dann nichts mehr. Und dazu nochmal vielleicht die vom Klimasachverständigenrat Vorsitzende Maike Schmidt, die hat ein ziemlich klares Urteil.
Ich finde die Diskussion um dieses Netzpaket sehr schwierig, und zwar deshalb, weil die meisten Vorschläge, die darin enthalten sind, wie dass es keine Entschädigung mehr gibt zu Abregelungszeiten, vielleicht vom Projektierer oder vom Anlagenbetreiber noch verkraftbar wären, aber das ist überhaupt keine Basis, um eine Finanzierung für eine Anlage zu bekommen.
Ja, also wie sehr das wirklich am Ende Baden-Württemberg treffen würde, das ist noch unklar, aber Verunsicherung ist auf jeden Fall da. Ein anderer Vorschlag, eben diesen Vorrang der Netzanschlüsse wegfallen zu lassen, das sagt mir auch der Windparkbetreiber Steffen Mauser, das ist eigentlich aus seiner Sicht nicht nötig, und man könnte das anders lösen, indem man zum Beispiel Netzanschlüsse überbaut, also doppelt belegt, Wind- und Solarstrom, weil die sich super gut ergänzen würden, weil eben die Sonne tagsüber sozusagen scheint und in der Nacht dann der Wind weht.
Welche Rolle die Windkraft überhaupt noch in Baden-Württemberg spielt, erklärte mir Katharina Thoms. Bis zum Jahr 2031 sollte feststehen, wo in Deutschland das Endlager für hochradioaktiven Atommüll eingerichtet wird. Doch wie eine exklusive Recherche des Deutschlandfunk in dieser Woche ergab, wurde dieses Ziel wohl aufgegeben. Neben der Frage, wann es denn nun ein solches Endlager geben soll, geht es in dem fraglichen Gesetzesentwurf aus dem Umweltministerium auch um Details zur Erkundung eines möglichen Standortes. Und was erst einmal klingt wie technische Details über Gesteinsarten, könnte weit mehr und sehr politisch sein. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus der Umweltredaktion hat sich mit dem Thema intensiv befasst. Ann-Kathrin, welche Änderungen im Entwurf könnten denn weitreichendere Folgen haben als auf den ersten Blick so gedacht?
Es geht da um die konkrete Erkundung. 2027, also nächstes Jahr, sollen ja sogenannte Standortregionen benannt werden, die als größere Gebietszusammenhänge für ein Endlager in Frage kommen könnten. Und nach einer Beteiligung der Öffentlichkeit und einem Bundestagsbeschluss geht's da eben in die weitere Erkundung. Bisher waren dafür zwei unterschiedliche Phasen vorgesehen. Erstmal eine übertägige Erkundung und dann eine untertägige. Da ging man davon aus, dass man entweder Bohrungen oder auch Bergwerke braucht. Und diese Differenzierung der Phasen wird im Gesetzentwurf jetzt aufgegeben. Es ist nur noch von einer Erkundungsphase die Rede, in der der Vorhabenträger, also die Bundesgesellschaft für Endlagerung, durchaus auch Bergwerke zur untertägigen Ersetzung, zur untertägigen Erkundung einsetzen kann, aber eben nicht muss.
Gibt es denn einen bestimmten Grund für diese Änderung?
Die Begründung nimmt Bezug auf eine Untersuchung der Entsorgungskommission des Bundes. Das ist ein unabhängiges Beratergremium, und die wurden im letzten Jahr vom Umweltministerium mit der Aufgabe betraut, sich mal anzuschauen, ob es nach wissenschaftlich-technischen Maßstäben zwingend solche Bergwerke braucht. Weil die zu bauen, das dauert ja extrem lange, schon allein die Planung und die Genehmigung. Und die Frage ist ja im Moment, wie kann man das Verfahren ein bisschen schneller hinbekommen? Die Entsorgungskommission hat zur Prüfung dieser Frage auch mit Akteuren gesprochen, die schon Tiefenlagerstätten bauen oder Standorte festgelegt haben, in anderen Ländern eben, und kommt zu einer sehr differenzierten Empfehlung. Es gebe Gesteinsarten, für die man ohne Bergwerk einen sicheren Standort finden kann, sagt die ESK. Dazu gehören beispielsweise Tonformationen, dazu gehören spezielle Kristallingesteine, wo man weiß, dass die geologische Barriere ohnehin nicht ausreicht, man also noch einen technischen Behälter braucht, und auch gewisse Salzformationen können dazu gehören. Für andere Gesteinsarten braucht man ein Erkundungsbergwerk. Bei gewissen kristallinen Gesteinen könnte man sogar erst im endgültigen Endlagerbergwerk Störungen im Gestein richtig ausschließen. Die Empfehlung ist deshalb, es braucht nicht zwingend eine gesetzliche Vorschrift eines Bergwerks, und genauso ist es im Grunde in den Gesetzentwurf aufgenommen worden.
Aber komplett ausgeschlossen werden Bergwerke nicht, ne? Weil das wäre ja einer der größten Hebel, wenn das Verfahren beschleunigt werden soll.
Ja, tatsächlich. Das wäre ein Riesenhebel, der wahrscheinlich so um die 20 Jahre ausmachen könnte. Aber würde man grundsätzlich sagen, Bergwerke braucht es nicht, dann würde das wohl automatisch auch gewisse Gesteinsformationen ausschließen. Nämlich die, wo man nur mit einem Bergwerk Gewissheit schaffen kann. Und solche Ausschlussverfahren fassen alle Akteure aus meiner Sicht im Moment mit sehr spitzen Fingern an. Denn die Frage des Wirtsgesteins ist am Ende eine politische. Würde man jetzt zum Beispiel Kristallingestein rausnehmen, de facto durch den Ausschluss von Bergwerken, würde das große Teile des Südens oder des Ostens aus dem Rennen nehmen. Und das würden andere Regionen mit viel Salzgestein, zum Beispiel Niedersachsen, wahrscheinlich eher nicht so gut finden. Plus, das Verfahren sieht ja auch vor, mit wissenschaftlichen Methoden den bestmöglichen Standort zu finden. Und davon ausgehend entwickeln sich jetzt zwei Stränge. Wenn man jetzt noch vor der Festlegung der Standortregionen Gesteinsformationen de facto aus dem Verfahren nimmt, weil man Bergwerke für nicht notwendig erklärt, dann könnten später benannte Standorte möglicherweise Widerspruch einlegen. Und aus meiner Sicht stellt sich andererseits dann auch noch so eine Art Metafrage, die ich auch mit den Mitgliedern der Entsorgungskommission diskutiert habe, nämlich: Kann ein Standort, bei dem klar ist, dass man ein Bergwerk zur Erkundung unbedingt braucht, überhaupt im Sinne des Verfahrens der bestmögliche Standort sein? Auch das unterstreicht, glaube ich, nochmal, wie politisch diese Frage der Bergwerke ist, weil eben so viel dranhängt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung geht übrigens davon aus, dass sie mit rein oberirdischen Methoden den besten Standort finden kann. Das hieß es letzte Woche in einer öffentlichen Sitzung des Planungsteams Forum Endlagersuche. Und dort bekräftigte auch ein Mitglied der Schweizer Firma zur Endlagerfrage: So habe das auch in der Schweiz ganz gut geklappt. Und Deutschland habe ja im Grunde noch mehr Auswahl, insofern müsse sich da oberirdisch eigentlich ganz gut was finden lassen.
Über das verfahrene Verfahren bei der Endlagersuche berichtete Ann-Kathrin Büsker. In Südafrika wurde die Trophäenjagd auf Elefanten, Nashörner oder Raubkatzen seit mehreren Jahren ausgesetzt. Doch nun plant die Regierung erneut, Jagdlizenzen zu vergeben. 150 Elefanten, 12 Spitzmaulnashörner und 11 Leoparden sollen geschossen werden, die Stoßzähne, Hörner, Köpfe und Felle exportiert werden dürfen, obwohl die Tiere zu den bedrohten Arten zählen. Der Staat hofft auf Einnahmen und behauptet, dass diese Devisen dann auch in den Artenschutz fließen. Stefan Überbach berichtet.
Es geht um Geld, um Artenschutz und um Emotionen. Denn kaum ein anderes Fotomotiv sorgt so verlässlich für Empörung wie ein Jäger oder eine Jägerin, die lächelnd vor einem erlegten Elefanten, Nashorn oder Löwen stehen. Dass die südafrikanische Regierung nach 6 Jahren Pause wieder Quoten für die Trophäenjagd festsetzen will, macht internationale Naturschutzorganisationen fassungslos. Mona Schweizer von Pro Wildlife nennt diese Art der Großwildjagd einen egoistischen Akt.
Das sind wunderbare Tiere, egal was man jetzt schießt, ob das Elefanten, ob das Nashörner sind. Ich finde es ein Privileg, diese Tiere beobachten zu dürfen, und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da aus einem Egoismus heraus diese Tiere tötet und damit ja auch anderen Menschen sozusagen im Prinzip ja auch was wegnimmt, indem man dieses Tier aus der Umgebung entfernt und andere Leute eben das dann auch nicht mehr anschauen können.
Die Jagdindustrie sieht das naturgemäß ganz anders. Jess de Klerk, Geschäftsführer des Verbands professioneller Jäger in Südafrika, verweist darauf, dass zahlungskräftige Großwildjäger viel Geld ins Land bringen, wenn sie teure Lizenzen kaufen, um eine festgelegte Zahl von Tieren zu schießen. Die Trophäenjagd ist ein wichtiger Teil unserer ländlichen Wirtschaft. Sie schafft Jobs und bringt Geld. In der Wildtierwirtschaft wurden über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen mit großem Potenzial. Es gibt Fleisch für die Menschen vor Ort, Schulbauprojekte, Brunnen, Stipendienprogramme. Die Vorteile für die Gemeinden sind erheblich. Außerdem trägt die Trophäenjagd auch zum Artenschutz bei, weil mit den Einnahmen unter anderem Zuchtprogramme für bedrohte Tiere finanziert werden, sagt der Jägerlobbyist. Naturschützer bezweifeln das. Von den hohen Jagdgebühren kommt bei den Gemeinden rund um die Wildtierreservate nämlich kaum etwas an, sagt Mark Jones von der Organisation Born Free. Unbestreitbar zahlen Trophäenjäger hohe Summen, teils Zehntausende, teils Hunderttausende Dollar, etwa für den Abschuss eines Elefantenbullen, eines Leoparden oder gar eines Spitzmaulnashorns. Jäger behaupten, dieses Geld komme den Gemeinden zugute. Doch die Daten zeigen, der tatsächliche finanzielle Nutzen ist im Vergleich zu anderen Formen des Naturtourismus sehr gering. Fototourismus etwa erwirtschaftet ein Vielfaches dessen, was durch Trophäenjagd eingenommen wird. Mona Schweizer von Pro Wildlife sieht auch die Politik in Deutschland in der Pflicht. Die Bundesregierung sollte dem Beispiel von Staaten wie Frankreich, Belgien oder der Niederlande folgen und die Einfuhr von Jagdtrophäen bedrohter Tierarten verbieten.
Wenn wir auch als Deutschland sehr viele Artenschutzprojekte auch in den südafrikanischen Ländern unterstützen, um eben diese Tiere zu erhalten, ist es eigentlich sehr wenig nachvollziehbar, dass man gleichzeitig aber erlaubt, dass deutsche Trophäenjäger dort runtergehen und die Tiere, die man mit viel Geld versucht zu schützen, dann wiederum totschießt, um sich dann in Deutschland eine Trophäe an die Wand zu hängen.
Noch hat die südafrikanische Regierung keine Abschussquoten offiziell festgesetzt. Zunächst sollen die Rückmeldungen und Kommentare der Zivilgesellschaft zu dem umstrittenen Vorhaben ausgewertet werden. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass der zuständige Umweltminister an seinen Plänen festhält. Der Streit über die richtige Balance zwischen Artenschutz und Wirtschaftsinteressen ist also noch längst nicht vorbei.
Aus Südafrika berichtete Stefan Überbach. Neben den längeren Tagen, den Frühblühern, gehört auch das Zwitschern der Vögel zum Frühling. Und da es seit Tagen sehr warm und sonnig ist, schauen sich auch schon Vogelpaare nach geeigneten Nistmöglichkeiten um. Das passt allerdings gar nicht gut zu den Neigungen der Gärtnerinnen, die eben auch gerne, sobald es wärmer wird, mit dem Rückschnitt der Hecken und Bäume beginnen. Damit hätten sie aber seit Beginn dieses Monats aufhören müssen. Denn laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden. Warum das so wichtig ist, möchte ich nur mit Martin Rümmler besprechen. Er ist Referent für Vogelschutz beim NABU. Herr Rümmler, welche Vogelart hat denn überhaupt schon mit dem Nestbau begonnen?
Man kann eigentlich sagen, die häufigsten Vögel, die wir in den Siedlungen antreffen, Meisen, Amseln, Stare, Tauben, die haben schon längst mit der Balz und auch mit dem Nestbau begonnen. Einige sind sogar schon so weit und haben Eier gelegt.
Was können wir denn tun, wenn wir sehen, dass Nachbarn oder auch die Städte unbeirrbar noch weiter die Hecken stutzen und die Bäume stark zurückschneiden?
Ja, wenn es sich um Nachbarn und Nachbarinnen hält, dann würde ich erst einmal das Gespräch suchen, das persönliche Gespräch und dann möglichst vielleicht aufklärend wirken. Bei im öffentlichen Raum würde ich mich auf jeden Fall an die untere Naturschutzbehörde wenden. Die müssten es eigentlich besser wissen, aber es schadet nicht, wenn man darauf aufmerksam macht.
Nun denkt man ja vielleicht, ja Gott, das ist nur mal ein bisschen Garten, das kann ja nicht so wichtig sein. Aber ich denke, es ist ein wenig anders. Warum sind Nistplätze in der Stadt inzwischen so wichtig geworden?
Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass Siedlungen gewissermaßen Inseln sind in der großen Agrar- und Kulturlandschaft, die wir hier in Deutschland haben. Wir haben also sehr viele Anbauflächen für Getreide und andere Feldfrüchte. Und die, wissen wir, leiden sehr unter, also die Natur und die Tiere darin und die Pflanzen leiden sehr unter dem Druck durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Und ja, viele typische Siedlungsvögel, die auch einst in der Offenlandschaft sehr häufig waren, sind so zum Teil gar nicht mehr so häufig anzutreffen, wie man das vielleicht vermuten mag. Und da sind Inseln gewissermaßen kleine Lebensinseln, Städte.
Welche Siedlungsvögel sind denn das?
Das sind vor allem die gebüschbrütenden Arten, also wenn wir so an die Grasmücken denken, die Mönchgrasmücke oder auch zum Teil Ammern. Dann auch Haus- und Feldsperling kann man auch teilweise in der Stadt sehen, also die Feldsperlinge eher so in der Randregion. Aber natürlich auch Ringeltauben oder auch Eichelhäher, die ursprünglich eigentlich typische Waldvögel sind, zieht es auch immer mehr in die Stadt.
Jetzt haben wir gerade gesagt, was man ab dem 1. März nicht mehr tun soll, nämlich zurückschneiden. Was kann man denn tun im positiven Sinne, um diese Vögel in dieser anstrengenden Zeit zu unterstützen?
Man kann ihnen auf jeden Fall Ruhe gönnen und einen relativ oder einen möglichst naturnahen Garten. Das heißt, man schafft viele wilde Ecken, in denen viele Strukturen zu finden sind, wo sich die Vögel verstecken können, wo sie Nistplätze finden, wo sie in Ruhe brüten können. Man kann ihnen auch noch etwas Futter anbieten. Das würde ich aber so langsam wieder einstellen, weil zum Sommer hin brauchen sie dann eher Insektennahrung und natürlich dann auch an heißen, trockenen Tagen Wasserbäder, wo man wirklich auf die Hygiene achten muss. Und dann hat man schon viel für die eigene Vogelwelt im Garten getan.
Auf Hygiene achten heißt täglich das Wasser wechseln.
Täglich das Wasser wechseln, die Gefäße säubern. Das muss nicht mit Chemikalien sein, sondern reicht mit einer Bürste und gründlich. Das Gleiche gilt dann auch für Futtersysteme, die ja zur Notnatur oder im schlimmsten Fall auch zu einem Infektionsherd für Krankheiten werden können, gerade in der Sommerzeit.
Sie haben gesagt, mit dem Füttern soll man aufhören. Da gibt es ja verschiedene Schulen, aber Ihre Ansicht ist, jetzt langsam zurückfahren.
Ja, ich weiß, es gibt noch sehr viele, die das trotzdem weitermachen. Das ist auch okay so. Das ist ja auch ein Umweltbildungsaspekt, der ganz wichtig ist. Aber ich glaube, die meisten, die jetzt noch füttern, die sollten vielleicht darauf achten, mit Maßen zu füttern und auch das richtige Futter anzubieten. Also kein Fett, sondern vor allem kleine Sämereien, die typisch sind für die Jahreszeit.
Martin Rümmler war das Referent für Vogelschutz beim NABU. Er hat uns erklärt, warum es wichtig ist, diese Regelung aus dem Bundesnaturschutzgesetz zu beachten, nämlich seit Anfang dieses Monats keine Gehölze mehr zu schneiden, keine Bäume und auch nichts mehr auf den Stock zu setzen. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Sehr gern, danke.
Das Mekong-Delta im Süden Vietnams gilt als eine der fruchtbarsten Regionen Südostasiens. Hier arbeiten auch Millionen Menschen auf Kokosnussplantagen. Vietnam ist einer der weltgrößten Kokosnussexporteure. Doch mit dem massiven Staudammbau im Oberlauf des Mekongs graben China, Laos und Kambodscha das Wasser ab, sodass in Vietnam inzwischen viel zu wenig ankommt und das auch oft noch versalzen. Die größere Hitze infolge des Klimawandels verschärft die Situation noch. Doch es gibt Lösungsansätze. Florian Barth stellt einen vor.
Mit dem leise surrenden Elektroroller fährt Chalti durchs Mekong-Delta. Schon das ist ungewöhnlich. Und auch sonst macht Chalti vieles anders. Sie stoppt an einer Kokospalme. Die sieht auf den ersten Blick so aus wie seit Jahrzehnten auf dieser Plantage. Doch mittlerweile haben Staudammbau und Klimawandel ihre Spuren an den Früchten hinterlassen, sagt die 36-Jährige.
Hier sieht man, dass diese Kokospalme von Salzwasserintrusion betroffen ist. Alle Kokosnüsse sind klein. Und wenn man genauer hinschaut, innen sind sie völlig ausgetrocknet. Es gibt kein Kokoswasser mehr. Für einen Experten oder einen Käufer ist klar, bei diesen Kokosnüssen lohnt sich die Ernte nicht.
Das Problem haben fast alle hier im Mekong-Delta. Auf einer Fläche so groß wie die Schweiz leben 17 Millionen Menschen, vor allem von der Landwirtschaft. Reis, Obst und eben Kokosnüsse. Der Megastrom lieferte immer zuverlässig gutes Wasser. Doch jetzt kommt alles zusammen. Auf der Farm der Eltern ging es nur noch bergab. So kann es nicht weitergehen, dachte sich Chalti.
Meine Eltern haben mir total leid getan. Ich bin in die Stadt gezogen, nach Ho Chi Minh City, um Lebensmitteltechnologie zu studieren. Da ist mein Plan gereift, wie ich uns und den Bauern in meiner Heimat helfen kann, wie wir das Geschäft wieder ankurbeln können.
Ihre Idee, sie stellt die Kokosfarm auf die Produktion von Kokosblütennektar um. Denn dafür reicht es auch mit miesen Umweltbedingungen noch. Die Methode ist mehr als 100 Jahre alt, war aber lange vergessen. Jetzt zapfen Arbeiter wie Thach Sarai hier täglich literweise Nektar ab. Ich klopfe erstmal vorsichtig auf die Blüte. Dabei muss ich genau auf den Klang achten. Nicht zu fest und auch nicht zu leicht. Danach schneide ich die alte Schicht der Blüte ab, damit neuer Nektar fließen kann. Eine lange Plastikflasche fängt den Saft dann auf. Riskant bei dem Projekt, ist die Kokosfarm einmal auf Nektar umgestellt, gibt es kein Zurück mehr. Chalti musste ihre Eltern also erstmal überzeugen. Ihr Vater hat sie machen lassen, eine gute Entscheidung, wie er heute findet. Ich freue mich einfach, auch für meine Tochter. Es war so schwer für sie, dieses Geschäft aufzubauen. Und als Vater bin ich einfach nur stolz und glücklich. Von Chaltis Erfolg profitieren jetzt auch die Nachbarn in der Gegend, so wie Se San. Mit ihm und 50 anderen Bauern hat Chalti langfristige Verträge geschlossen. Sie haben ebenfalls umgeschult auf Nektarproduktion und profitieren doppelt vom neuen Know-how und vom besseren Einkommen. Vorher habe ich nur Reis angebaut, aber damit konnte ich kaum noch was verdienen. Der Kokosnektar ist viel lukrativer. Unser Einkommen ist gestiegen, unser Lebensstandard hat sich verbessert. Im sozialistisch regierten Vietnam boomt die Wirtschaft, fast 8% Wachstum. Davon profitieren alle Schichten. Auch den Menschen im Mekong-Delta geht es stetig besser. Aber weil hier fast alle von der Landwirtschaft leben, sind die Klimarisiken deutlich krasser.
Florian Barth berichtete für uns aus Vietnam. Und zum Schluss habe ich noch eine Meldung. Dörfer sind vielversprechende Lebensräume für Insekten. In mehreren Bereichen kann jedoch nachgebessert werden. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung der Universität Würzburg. Vor allem eine enorme Vielfalt an Wildbienen in Dörfern haben die Forscher überrascht. Das erklärte die Universität heute Morgen. Allerdings findet sich die größte Artenvielfalt nicht immer auf den Flächen, die am buntesten blühen. Die blütenreichsten Lebensräume in Dörfern sind laut Angaben dieser Studie nämlich die Friedhöfe. Doch der Mensch mäht hier zu häufig und sucht die Pflanzen vor allem nach der Ästhetik aus. Neben einem ungenutzten Potenzial für Insekten auf Friedhöfen könnten die Menschen auch in ihrem eigenen Garten einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Welchen man auch im Sinne der Vögel leisten kann, das haben Sie ja gerade gehört. Sie können es auch noch mal nachhören auf unserer Seite deutschlandfunk.de. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.